Willkommen in der Realität. Willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Kennt jemand von euch diese Sätze oder dieses Gefühl? Ich war vor nicht allzu langer Zeit auf einer Weiterbildung für die Didaktik der Mathematik. Und wenn man solche Weiterbildungen besucht, dann lernt man unglaublich tolle Methoden kennen, wie man Mathe unterrichten kann. Und in solchen Weiterbildungen sind lauter motivierte Lehrpersonen und dann bildet man kleine Grüppchen und man probiert diese Methoden aus und alles funktioniert wunderbar und perfekt. Und dann kommt man zurück in seine eigene Schule und denkt sich, willkommen in der Realität. Willkommen auf dem Boden der Tatsachen, wo jemand nach 9 Schuljahren immer noch keine Antwort weiß auf die Frage, kann man 42 durch 7 teilen? Und falls ja, was kommt dabei heraus? Zack, der Griff zum Taschenrechner. Willkommen in der Realität, wo Hausaufgaben nicht gemacht werden, wo das Telefonieren mit der Freundin viel, viel, viel wichtiger ist als das Lernen für die Prüfung. Willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, auch Mose hatte ein solches Erlebnis, als er auf dem Berg Sinai war. Dort ist ihm Gott selbst begegnet. Er konnte Gottes Herrlichkeit sehen. Und Mose war so beeindruckt, es hat ihn so verändert, dass sein Gesicht leuchtete und strahlte, als er wieder nach unten kam, auf den Boden der Tatsachen, ins Tal der Realität, wo sein Volk gerade um das goldene Kalb tanzte. Willkommen, Mose, in der Realität. Und ich denke, auch Jesus und seine Jünger, 3 von ihnen, hatten eine solche Erfahrung. Auch sie waren auf einem Berg und erlebten einen unvergleichbaren geistlichen Höhepunkt. Jakobus, Johannes und Petrus, sie waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Sie erlebten, wie Jesus vor ihren Augen verändert wurde, wie seine Göttlichkeit aus ihm heraus leuchtete und strahlte, wie Mose und Elia kamen, von denen die Bibel sagt, dass sie beide schon im Himmel sind und sich mit Jesus unterhalten haben. Petrus hätte am liebsten gleich eine Hütte gebaut, um für immer dort zu bleiben, oben auf dem Berg. Und dann kam eine Wolke auf den Himmel und Gott selbst sprach mit lauter Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Johannes, der selber dabei war, der das erlebt hat, schreibt später, viele Jahre später in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit. Am liebsten hätten sie wahrscheinlich die Zeit angehalten. Am liebsten wären sie einfach dort geblieben. Aber nach diesem Höhenflug in diese himmlischen Sphären kam die Talfahrt. Und sie mussten wieder hinunter. Willkommen zurück in der Realität. Willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam Markus 9 aufschlagen. Markus Kapitel 9 ab dem Vers 14. Viele Theologen vermuten, dass Petrus dem Markus erzählt hat, was er alles erlebt hat. Und dass Markus das dann aufgeschrieben hat. Aber dass das Markus-Evangelium eigentlich die Geschichte aus der Perspektive von Petrus ist. Petrus, der selber mit dabei war auf diesem Berg, erzählt uns dann also in Markus 9 ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, sie liefen herbei und grüßten ihn. Jesus war auf dem Berg mit 3 der Jünger, die anderen waren unten im Tal und stritten mit Schriftgelehrten. Und Jesus, der zurückkommt auf den Boden der Realität, er wird hier, glaube ich, zu einem Beispiel für uns. Jesus bleibt nicht auf diesem Gipfel, er bleibt nicht im Himmel. Er bleibt nicht in dieser ganz engen Gemeinschaft mit Gott, sondern er kommt zu uns hinab auf die Erde. Und Ellen White schreibt dazu im Leben Jesu, an diesem Beispiel, in dieser Geschichte, wurde das Erlösungsgeschehen verdeutlicht. der Göttliche, der noch von der Herrlichkeit seines himmlischen Vaters erfüllt ist, beugt sich herab, um das Verlorene zu retten. Sie sagt, diese Szene, diese Geschichte vom Berg der Verklärung zeigt, was Erlösung bedeutet, dass Jesus als Göttlicher hinabkommt auf die Erde. Und dann sagt sie, es veranschaulicht auch die Aufgabe der Jünger. Ihr Leben sollte sich nicht nur in der Gemeinschaft Jesu auf dem Berggipfel, nicht nur in Stunden geistlicher Erleuchtung, sondern auch in der Arbeit für die verlorenen Seelen erfüllen. Es braucht beides, auch für die Nachfolge von Jesus. Und so gilt es auch für uns und für unser Leben. Unser Leben soll nicht nur in der engen Gemeinschaft mit Jesu auf einem geistlichen Gipfel stattfinden, nicht nur in Stunden geistlicher Erleuchtung, in der stillen Kammer, wo ich mich Jesus im Gebet öffne, nicht nur hier im Gottesdienst, nicht nur im Austausch, in der Sabbatschule oder im Elfenbeinturm der Theologie, sondern auch in der Arbeit für verlorene Seelen. Sich die Hände schmutzig machen, anpacken. So schön und wichtig geistliche Höhepunkte sein mögen, unsere wichtigste Aufgabe ist es, hier im Tal des Dienstes zu sein. Wir lesen weiter in Vers 16. Jesus fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus spricht hier in dieser Geschichte, in diesem Vers, das erste Mal von Unglauben. Und ich denke vor allem im Blick auf die Jünger. Er hat nicht so sehr den Vater vor Augen, oder nicht nur, denn es steht hier, er antwortet ihnen in Vers 19, du ungläubiges Geschlecht. Es ist der Unglaube der Jünger, der zu dieser Situation führt, sagt Jesus. Versuchen wir mal, diese Szene uns als ein Bild vorzustellen. Im Hintergrund stehen Schriftgelehrte und ein Teil der Jünger von Jesus, die diskutieren miteinander. Vorne im Vordergrund sieht man Jesus, der mit Petrus, Johannes und Jakobus diese Szene betritt. Vielleicht sieht man noch weiter im Hintergrund diesen Berg der Verklärung in geheimnisvolles Licht getaucht. Und dann, um die Jünger und die Schriftgelehrten gibt es weitere Personen, alte, junge, Kinder, Frauen, auch Kranke, solche, die auf Bahren getragen werden, die Heilung suchen. Und in der Mitte von diesem Bild, dieser eine Mann, der aus der Menge herauskommt, der zu Jesus hinkommt und mit seinem Arm auf seinen Sohn deutet, der da am Boden liegt, sich verrenkt, der festgehalten wird. Und der auch auf die Jünger zeigt und ja, er schaut hoffend und voller Zweifel und Angst zu Jesus. Markus macht deutlich in seinem Bericht, dass es ein böser Geist ist, der in diesem Jungen steckt. Es sind viele Symptome, die wir heute Epilepsie nennen würden, aber auch andere Dinge. Es scheint eine Absicht dahinter zu sein, diesen Jungen ins Feuer zu werfen oder ins Wasser. Und auch Jesus steht da vor diesem Bild. Und seine Reaktion zeigt, er sieht Unglaube. Wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Er sieht diese Schriftgelehrten, die einfach nur zweifeln und gegen ihn argumentieren, mit seinen Jüngern streiten. Er sieht seine Jünger, die es nicht schaffen, diesen Leuten zu helfen. Und er sieht diesen Vater, der nichts weiter weiß. Und dann kommt dieses harte Wort von Jesus, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und irgendwie ist es verständlich, wenn er von diesem Berg der Verklärung kommt, aus dieser Herrlichkeit, wieder hinab in diese Dunkelheit und sich fragt, wie lange soll das denn dauern? Aber es wäre nicht Jesus, wenn er nicht sagen würde, genau als nächstes, bringt ihn her zu mir. Und das fasziniert mich, zu sehen, dass Jesus den Zweifel, die Angst, den Unglauben sieht, aber dass er dann nicht die Leute einfach wegschiebt, sondern sagt, bringt ihn her zu mir. Das ist Jesu Reaktion auf unseren Zweifel. Das ist seine Reaktion auf unseren Unglauben oder darauf, wenn wir nicht vertrauen können. Bringt ihn her zu mir. Ich möchte helfen. Das griechische Wort für Glauben bedeutet immer auch Vertrauen. Und an vielen Stellen in der Bibel fällt es den Übersetzern sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden, soll man mit Glauben oder mit Vertrauen übersetzen, weil es wirklich ein und dasselbe Wort ist. Und ich glaube, in dieser Geschichte geht es genau um diese beiden Dinge, um Glauben und um Vertrauen. Jesus kommt hinunter in das Chaos und er übernimmt die Initiative und sagt, bringt ihn her zu mir. Und dann in Vers 20 lesen wir weiter, sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, sagt der Vater, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du etwas kannst, dann erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus spricht zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und ich finde es sehr spannend, wie Jesus reagiert auf diesen Mann. Wie er ganz genau hinhört und wie er den Finger auf den wunden Punkt legt und gehört hat in der Formulierung, dass da dieser Zweifel mitschwingt. Wenn du kannst, dann habe Erbarmen mit uns. Wenn wir nur damit rechnen, dass Jesus etwas kann, dann sind wir noch weit davon entfernt, von dem Ort, wo Jesus uns haben möchte. Und ich denke, wir alle können diesen Mann so gut verstehen. Er berichtet Jesus, dass seit Kindertagen das ein Problem ist mit seinem Sohn. Wahrscheinlich hat er schon oft und oft und oft erlebt, dass Menschen versucht haben zu helfen und es eben nicht gekonnt haben, dass es nicht geklappt hat. Und gerade jetzt, bevor Jesus die Szene betritt, ist es auch wieder passiert, dass er um Hilfe gebeten hat. Ja, sogar die Jünger von Jesus konnten nicht helfen. Und wahrscheinlich ist es auch heute so, dass wenn man sieht, was die Nachfolger von Jesus tun, was sie können oder eben nicht können, dass das auch das eigene Bild davon prägt, was man Gott zutraut. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, weißt du, ich habe kein Problem mit Gott, aber manchmal ist es sehr, sehr herausfordernd mit seinem Bodenpersonal. Was Menschen mich tun sehen, wird ihr Bild davon prägen, was sie Gott zutrauen. Wenn Menschen sehen, wie wir übereinander reden, wie wir miteinander umgehen, was denken sie dann über Gott? Was würden sie zu Jesus sagen, nachdem sie uns erlebt haben? Würden sie sagen, Herr, wenn du kannst, dann hilf mir bitte. Wenn du kannst, vergib mir vielleicht bitte meine Sünden. Wenn du kannst, dann liebe mich und ziehe mich näher zu dir. Wenn du kannst, dann bitte steh mir bei in meinen Nöten. Was jemand Jesus zutraut, hängt oft davon ab, was er uns als seine Nachfolger tun sieht. Dieser Vater hat es erlebt, dass sie nicht helfen konnten und er zweifelt auch, als er zu Jesus kommt. Und vielleicht hast du auch schon erlebt, dass dir in der Gemeinde nicht geholfen werden konnte. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass deine Probleme gar nicht wahrgenommen wurden, übersehen wurden. Oder so wie hier in der Geschichte, dass man probiert hat, etwas zu tun, aber es hat nicht geklappt. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann ist es so wichtig, dass du das sagst, dass du das Gleiche tust wie dieser Mann in dieser Geschichte, dass du trotzdem zu Jesus kommst, auch mit deinem Zweifel. Menschen mögen uns enttäuschen. Mit dem Bodenpersonal ist es manchmal schwierig, aber Jesus ist stärker. Und er sagt diesem Mann, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Und das klingt zunächst einmal sehr hart, aber Jesus macht hier zum zweiten Mal in dieser Geschichte deutlich, dass es um Glauben, dass es um Vertrauen geht. Diese Geschichte ist voll von diesen beiden Wörtern, von diesem Thema. Der Vater bringt den Sohn, nur die Jünger sind da, aber sie können nicht helfen. Jesus sagt, du ungläubiges Geschlecht. Der Vater sagt, wenn du kannst. Und Jesus spitzt es zu und sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Es wird in einem einzigen Satz verbunden. Vers 24. Ich glaube, hier sind wir im Zentrum dieser Geschichte. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder ich vertraue dir, bitte hilf meinem Zweifel. Dieser Mann, er bricht zusammen, er schreit. Und ich frage mich, wenn ich Vers 24 lese, hat sich jetzt in ihm etwas verändert? Ist es jetzt anders in seinem Herzen als davor, wo er gesagt hat, Herr, wenn du kannst, dann erbarme dich meiner? Auch hier spricht er von Unglaube. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber in diesem Vers 24 verschiebt sich das Problem in sein Herz. Er sagt nicht, ja, wenn du kannst, dann hilf mir. Sondern er sagt, Jesus, ich kann nicht glauben. Ich zweifle. Bitte hilf meinem Zweifel. Ich vertraue. Ich glaube, das ist der wichtigste Moment in dieser Geschichte, wo dieser Mensch, dieser Mann merkt, das Problem ist nicht bei Jesus. Das Problem ist in meinem eigenen Herzen. Joachim Knilka schreibt in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium, diese Reaktion des Vaters ist der dramatische Höhepunkt in dieser Erzählung. In der Begegnung mit Jesus wurde ihm seine eigene Lage vor Gott ganz plötzlich, ganz unerwartet klar. Der Schwerpunkt der Geschichte verschiebt sich von dem kranken Sohn zu dem Vater. Und in seinem Inneren durchschaut er sich selbst. Er erkennt sich selbst und er schreit. Und dieser Aufschrei zeigt seine Hilflosigkeit, dass auch er auf das Erbarmen Jesu angewiesen ist. Genauso radikal wie der Sohn. Er erkannte im Licht des Wortes Jesu, dass sein eigener Glaube noch kein Glaube ist und dass darum sein Unglaube der Hilfe bedarf. Ich will vertrauen, könnte man sagen. Bitte hilf mir, meine Zweifel zu überwinden. Und wenn Jesus antwortet, wenn du kannst, also du sagst, wenn du kannst, aber alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, dann rückt Jesus die Dinge ins rechte Licht. Und es ist nicht so, dass Jesus hier diesen starken Glauben von diesem Mann einfordert und sagt, nur wenn du richtig glaubst, kann ich dir helfen. Es ist genauso wie vorher in dem Vers. Jesus sieht das Problem, er sieht den Unglauben und sagt, ich möchte helfen. Bitte kommt, bitte bringt ihn zu mir. Jesus möchte ihm zu diesem Glauben helfen. Aber dazu ist es nötig, dass dieser Mann genau das erkennt, dass er seinen eigenen Unglauben erkennt und dass er merkt, dass er selber Hilfe braucht. Dieser Satz von Jesus und die Reaktion des Mannes bringen alles ins rechte Licht. Und dann lesen wir weiter ab Vers 25. Als Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er auf und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Vers 25 zeigt uns auch etwas, was man leicht übersieht. Die ganzen Leute waren noch nicht alle da, als Jesus mit diesem Mann geredet hat. Es ging Jesus nicht darum, ihn bloßzustellen vor den anderen. Es war ein Gespräch vor allem zwischen den beiden. Und als dann die ganze Menge dazukommt, hilft Jesus diesem Kind. Und im ersten Moment sieht es aus, als wäre der Junge tot. Aber ich glaube, es ist einfach dieser starke Kontrast zu seinem Zustand, den er vorher hatte. Und jetzt liegt er ganz ruhig da und ist frei. Und Jesus hat Frieden gebracht. Jesus hilft den beiden, dem Vater und auch dem Sohn. Und er schenkt ihnen diesen Frieden und diesen Glauben. Die Bitte dieses Mannes um Vertrauen war alles, was nötig war. Und ich glaube, es ist auch bei uns alles, was nötig ist, dass wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns dieses Vertrauen schenkt. Wie haben sich wohl die Jünger gefühlt in dieser ganzen Situation? Jesus hat am Anfang auch ihren Unglauben angesprochen. Und ich denke, auch sie haben verstanden, dass sie Hilfe brauchen. Und dann passiert etwas sehr Spannendes in den letzten beiden Versen. Als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und es ist so schön, diese Situation zu sehen, wo Jesus jetzt ein Lehrer für diese Jünger ist. Sie sind unter sich, sie sind allein und sie haben die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen. Und wieder geht es um das Können. Und sie fragen Jesus, warum konnten wir das nicht? Sie verstehen es doch noch nicht so ganz, warum es nicht geklappt hat. Und vielleicht erinnern sie sich auch zurück an die Situation, wo Jesus sie ausgeschickt hat. Und Markus schreibt uns in Markus 6, er gab ihnen auch Macht über unreine Geister und sie haben viele unreine Geister ausgetrieben. Sie haben das schon gemacht und sie fragen sich, warum konnten wir es diesmal nicht? Und die Antwort von Jesus, Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Es ist nicht so, wie die Jünger dachten, dass es vielleicht ein besonderer Dämon war, sondern Jesus sagt, schaut, es braucht dieses Vertrauen, es braucht diese Verbindung zu Gott, es braucht Beten. Man kann das nicht machen. Und auch bei all dem, was wir für Gott tun, geht es nicht darum, was wir können. Genau wie die Kinder, die versucht haben, ein Kunstwerk zu schnitzen, ein Bild zu malen, ein Lied zu singen, besonders weise zu werden. Man kann Gott nicht beeindrucken durch das, was man tut. Die Jünger können einen Dämon nicht austreiben, indem sie das, was sie gelernt haben, einfach richtig anwenden. Jesus sagt, es braucht Beten. Und es geht ihm, glaube ich, nicht um ein spezielles Gebet, eine spezielle Formel, sondern um eine Einstellung, um eine betende Haltung. Genau um das, was eben dieser Vater erlebt hat, als er gemerkt hat, ich kann es nicht. Ich kann nicht einmal glauben, ich brauche Hilfe. Nichts ist so ernüchternd und nichts ist so heilsam wie der Blick in den Spiegel, den Gott uns vorhält. Und das ist genau das, was in dieser Geschichte passiert. Dem Vater wird dieser Spiegel vorgehalten und auch den Jüngern wird dieser Spiegel vorgehalten. Und nichts ist so heilsam, wie wenn man sieht an dieser Geschichte, dass Jesus kommt, dass er hinabkommt und dass seine Reaktion auf unseren Unglauben ist, komm zu mir, ich möchte helfen und nicht lasst mich in Ruhe. Er sagt, bringt ihn zu mir und er hilft dem Vater, sich selber zu erkennen und er hilft dem Sohn, geheilt zu werden. Auch wir können unseren Auftrag nur in beständiger Abhängigkeit erfüllen. Und ich glaube, genau darin liegt der Schlüssel, warum so viele gläubige Menschen sagen, ich nehme mir ganz am Anfang des Tages Zeit, mit Gott zu sprechen. Denn ich kann diesen Tag ja nicht ohne seine Hilfe so leben, wie ich ihn leben möchte. Ich kann es nicht. Und das gilt auch bei uns in der Schule. Was ich machen möchte, was ich erreichen möchte, kann ich nicht ohne Gottes Hilfe. Und so nehmen wir uns Zeit, jeden Tag am Anfang zu beten. Und ich glaube, auch jeder von uns persönlich kann sich diese Zeit nehmen. Es hilft einfach, diese Abhängigkeit zu spüren. Und diese Geschichte zeigt uns, was es bedeutet. Beten und vertrauen. Und wie dieser Vater können wir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Und wir glauben. Und Herr, bitte hilf unserem Unglauben. Amen.